Ja, guten Tag, Herr Ehlers. Sie haben das Buch geschrieben, Abmucksen und Gin trinken. Und die erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, war, wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Verbrecher-WG zu gründen?
Ja, die Verbrecher sind immer die interessantesten Leute in solch einem Krimi. Und da habe ich gedacht, ja, um das jetzt ein bisschen auf die Spitze zu treiben, suche ich mir also ein paar möglichst verschiedene Leute aus. Einen Professor und eine Selbstmordkandidatin und mich selbst als den Menschen, der da so ganz zufällig reingeschlittert ist.
Ja.
Und
Ja.
ja, die hetzt sich dann aufeinander und sagen wir mal sehen, was passiert.
Ja, das, also da passiert ja schon jede Menge, aber das kann ich mir sogar, also es ist ja mittlerweile auch so, dass viele Ältere auch teilweise mittlerweile auch in WGs ziehen und warum nicht auch solche Verbrecher oder solche schwarzen Schafe mehr oder weniger.
Ja, sicher. Es hat viele Vorteile. Es hat auch viele Nachteile, nebenbei bemerkt. Aber davon ist jetzt weniger die Rede, natürlich.
Ja, natürlich, klar. Wobei, was mich einfach auch schon alleine bei der Vorbemerkung, da habe ich gedacht gehabt, wie kann man eigentlich solche Dinge recherchieren, wie viele neue Gesetze dazugekommen sind in der letzten Legislaturperiode und dass man die, ja dadurch, dass man die eigentlich gar nicht kennt, ja nie sicher sein kann, ob man sich auch wirklich an diese Gesetze hält.
Das ist natürlich jetzt einfach eine Behauptung. Es ist also erstmal die Zahlen stimmen. Aber es ist ja nicht so, dass man nun völlig blind durch einen Dschungel von unglaublich vielen Gesetzen tappt, sondern normal muss man sich schon so verhalten, wie es einem der gesunde Menschenverstand nahelegt. Und dann hat man eine gute Chance, gegen die Gesetze nicht zu verstoßen.
Ja, wobei man, ich möchte jetzt nicht irgendwo, aber ich habe mir dann auch so gedacht gehabt, naja, welche Gesetze kenne ich denn eigentlich, die so in den letzten Jahren dazugekommen sind? Nur normal jetzt, Stand jetzt, heute, die da neue Datenschutzvereinbarungen, die sind mir
Ja.
natürlich irgendwo ziemlich, also ja, als Blogger schon recht geläufig und es ist auch nicht unbedingt sehr erfreulich, das Ganze. Gestern Abend, wir saßen hier bei uns in unserer Runde. Ich wohne hier mehr oder weniger in einem Haus, was WG-ähnliche Züge hat. Also wir haben in den Wohnungen stecken die Schlüssel außen, nicht innen. Und wir saßen dann gestern Abend zusammen und haben auf einmal Gin getrunken.
Ja.
Und ich dann so,
Sehr gut,
ich
ja.
so,
Du
ich so,
fängst an.
nicht so, nee, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich, wie kommt es zu dieser Liebe zum Gin? Also ich hatte das Gefühl, Sie haben da schon so eine leichte Liebe zu diesem Getränk.
Das ist richtig. Denn das hat zwei Aspekte. Das eine ist Krimi-Autoren. Viele Krimi-Autoren trinken gerne Gin. Und also die wir kennen von Tagungen her. Und das andere, aber die eigentliche Liebe zum Gin, die kommt woanders her. Und zwar, wir haben über meine Frau kennengelernt eine alte Dame aus England. Aunt Marion, habe ich gesagt dazu. Also Tante Marion, die ist aber überhaupt nicht verwandt mit uns. Und die hat uns also jedes Jahr mindestens einmal für 2 Wochen besucht. Sie war sehr alt. Sie war Dame Marion, also geadelt worden. Und zwar für ihren Einsatz im Kriege. Sie war das ranghöchste weibliche Mitglied der englischen Marine. Und sie war aber eine völlig, also sehr, sehr offene und sehr kritische und anti-militärische Frau. Und mit der wir also sehr viel diskutiert haben und mit der wir auch sehr viel getrunken haben. Und zwar, was sie gemacht hat, sie hat also jeden Abend so ein großes Glas, muss man sich so vorstellen, wie so ein Becher, den man so normalerweise für Tee oder Kaffee nimmt und da rein dann also so, also ein paar Eiswürfel und dann so bis zu einem guten Viertel Gin und dann den Rest mit trockenem Martini aufgefüllt. Und das ja. ist schon, da ist schon ein bisschen was drin. Und davon hat sie auch zwei getrunken. Und dann hinterher, wenn wir dann noch irgendwas gespielt haben, dann hat sie noch Rotwein getrunken. Und gut, also mit dieser Diät, von der einem die meisten Ärzte wahrscheinlich abraten würden, ist sie also 102 geworden.
Ja.
Und dann gibt es natürlich ähnliche Fälle, wie also die Queen Mom in England, die ja auch mit viel Gin sehr alt geworden ist, so dass ich eigentlich das Gefühl habe, so ungesund, wie man denkt, ist das nicht.
Ich denke sowieso immer, man sollte das so genießen, man sollte es nicht immer unbedingt übermäßig genießen, aber man sollte es Alkohol oder allgemein essen und man sollte es genießen.
Ja, ja.
Und ja. Man sollte egal was man macht, man sollte es nicht übertreiben, sondern man sollte wirklich immer gucken, dass man dieses Ganze einfach genießt und einfach sich mal berieseln lässt oder einfach die Seele baumeln lässt. Genauso beim Lesen oder es muss nicht immer als Hochtrabend zu sein, sondern es kann einfach auch mal zur Unterhaltung sein.
Ja, ja, klar.
Und ein Gläschen Alkohol oder ein Gläschen Wein in Gesellschaft finde ich gar nicht mal so verwerflich. Wenn man es alleine trinkt, dann finde ich das schon immer, also dann fände ich es bedenklich.
Ja.
Also man muss einfach so ein bisschen so die Grenze, so das muss man einfach ein bisschen sehen. Wie ist es eigentlich, in die Rolle eines Verbrechers zu schlüpfen? Ich stelle mir das eigentlich immer relativ schwierig vor, in die Rolle von so jemandem einfach zu schlüpfen.
Ja, im Grunde genommen, so weit weg sind wir ja alle nicht davon. Und wenn man irgendwann in seinem Leben irgendwo mal einen entscheidenden Fehler gemacht hätte, schon wäre man da. Und so zum Beispiel, als ich angefangen habe als Autor und für eine Schulklasse gelesen habe, und dann habe ich damals meine Geschichten noch alle unter normalen Leuten spielen lassen, also ohne Polizei. Haben sie gefragt, warum nicht? Haben gesagt, ja, weil ich keine Polizisten kenne und es daher also nicht so gut machen kann. Kam da eine Stimme aus dem Hintergrund. Aber Mörder, was? Ja, ich kenne eine Mörderin. Und das ist Anne Perry, die englische Krimi-Autorin. Und deren, also die hat ja gemeinsam mit ihrer Freundin die Mutter der Freundin umgebracht. Das ist verfilmt in dem Film Heavenly Creatures.
Mhm.
Und es ist einfach etwas, es können Fehler vorkommen im Leben. Sie hat also die Strafe abgesessen und ich hätte also keine Sorge, wenn ich bei ihr im Haus schlafen würde, dass sie mir nachts die Kehle durchschneidet. Das ist nicht so. Und es ist ja nicht so, dass so ein Mörder also ständig mordend durch die Gegend läuft, sondern das sind auch alles Menschen.
Ja, natürlich. Ich finde sowieso, man sollte den Menschen, die im Gefängnis waren, ruhig auch mal eine zweite oder dritte Chance einfach mal einräumen, denn ist die Rückfallwahrscheinlichkeit wesentlich geringer.
Ja, ja.
Wie ist es eigentlich, Sie haben ja viele Märchen, mehr oder weniger Geschichten, wahre Geschichten in dem Buch verarbeitet. Wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, solche Geschichten zu suchen?
Das sind Geschichten, die ich also in den Nachrichten gefunden habe, zufälligerweise. Die meisten, die explodierenden Kröten habe ich im Amt erlebt. Da haben wir also darüber gesprochen mit den Leuten aus der Hygiene, die also diese Tiere untersucht haben. Und und das andere, ja, das, ich finde es interessant, wie die Wahrnehmung da ist, die Öffentlichkeit sehen will und dann auch serviert kriegt. Und also am krassesten eigentlich im Beispiel dieses Dschungelmädchens.
Ja, genau. Ja. Wobei, da habe ich dann so als alter Pfadfinder und Wölflingsleiter dann gleich ans Dschungelbuch gedacht. Das war dann so meine Assoziation.
Ja.
War dann gleich Rudyard Kipling und ja, also als Pfadfinder ist man da relativ gut im Thema, nicht nur erst seit Walt Disney.
Nein, und das ist aber genau der Punkt natürlich, wo die Presse dann angesetzt hat. Oh, das passt. Und das Dschungelmädchen. Und dann haben sie da also eine Geschichte draus gemacht, an der sehr wenig stimmt, außer dass es ein armes, ausgesetztes Mädchen war.
Ja, aber wie ist es eigentlich, wenn man das auf einmal so erlebt? Also wenn man dann auf einmal feststellt, dass die Presse dann mehr oder weniger etwas dazu dichtet, mehr oder weniger.
Ja.
Wie ist das auf einmal festzustellen, wenn man das merkt? Weil bei den Kröten war das ja ähnlich.
Ja, genau. Es ist einfach nur, man kann es schwer feststellen. Man muss so kritisch wie möglich an die Sachen rangehen. Und wenn einem irgendetwas unwahrscheinlich vorkommt, dann einfach mal nachgucken, was kann denn so sein. Und das mit den explodierenden Kröten. Weil das ist ja so unwahrscheinlich, dass man das eigentlich nicht so schlucken muss, so etwas. Und aber tja, da finden sich dann schnell Experten, die Gott weiß, was dazu erzählen, ohne auch nur eins dieser Tiere gesehen zu haben.
Nee, ich habe das ja nachher im NABU, Sie haben ja dann auch Links bei Ihnen auf der Homepage zu diesen einzelnen Stories, was ich unwahrscheinlich toll finde, einfach, dass Sie einfach sagen, okay, wer mehr wissen möchte bei mir auf der Homepage, dann kriegen wir das schon oder dann kriegen Sie einfach mal die Wahrheit präsentiert oder finde ich schon ziemlich wichtig. Einfach auch, dass man beide Seiten ein bisschen miteinander verbindet.
Ja. Ja, das sind auch natürlich reizvolle Sachen für einen Autor. Und was mich gereizt hat und was ich früher schon mal verarbeitet hatte, ist diese Anastasia-Geschichte. Die natürlich, es ist alles so, wie hier auch geschrieben es ist. Anastasia hat das mit Sicherheit nicht überlebt. Und das ist, soweit ist das alles klar. Aber ansonsten ist nichts klar. Zum Beispiel das steht hier auch drin, die Leichen von möglicherweise Anastasia und dem Zarensohn, der ist sehr viel später gefunden worden und die sind an ganz anderer Stelle begraben worden. Und wie kommt denn das, bitteschön? Warum hat man das gemacht? Die Leute waren in Panik, die waren in Eile. Und das ist nicht ohne weiteres erklärbar. Und übrigens kommt es in dem offiziellen Bericht über die Hinrichtung der Zarenfamilie auch nicht vor. Und da kann man natürlich dann ansetzen und sich alles Mögliche ausdenken.
Das ist doch eigentlich ein gefundenes Fressen auch für einen Autor, oder?
Ja, natürlich. Klar.
Also so da einfach dann auf einmal eine Story drum zu bilden und warum war das so und vielleicht auch eine Krimi oder ein Thriller, irgendwas in der Richtung oder ja. Da ist ja Tür und Tor geöffnet eigentlich, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Auch bei solchen Sachen wie zum Beispiel die Sachen mit den Kröten, da kann man bestimmt auch, also den Dschungelkind oder so, da kann man wirklich, ich glaube, da kann man unwahrscheinlich viel draus machen.
Ja, das kann man.
Wie ist es eigentlich, ich habe das Gefühl, Sie haben einen unwahrscheinlich schwarzen, dunklen Humor teilweise. Wie wichtig war das für Sie auch in diesem Buch, das so mit einfließen zu lassen?
Ach, das fließt ganz von selber. Aber ich habe eine nicht besonders optimistische Einschätzung der Weltlage und überhaupt der menschlichen Verhaltensweisen. Und von daher kommt das immer ganz von selber mit rein.
Ach, das ist, also Wie kann man sich eigentlich vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Story, die Story schreiben? Es gibt ja viele, die schreiben dann mehr oder weniger ein Storyboard. Wo lasse ich es denn jetzt eigentlich handeln? Was passiert dann und dann? Und kommt dann
Ja.
automatisch beim Schreiben dann auch so diese humoristische Seite mehr oder weniger dann auch mit rein oder kann es sie mit reinfließen? Sie haben ja
Ja.
bei anderen Büchern, hatten Sie ja auch schon mal mir erzählt, dann ist es nicht so, denn die sind nicht so mit Humor gesegnet, sondern die sind dann etwas dunkler und
Ja. Ja, man kann das kann man ganz verschieden machen und ich habe das auch verschieden gemacht. Also hier ist es jetzt also ist sehr offensichtlich und dann eine andere Sache, also eine Serie von drei Büchern, die um einen Hamburger erfundenen Kommissar und um erfundene Fälle gehen. Da kommt die Komik dadurch hinein, dass wesentliche Akteure, also nämlich der Kommissar selber und auch der Gerichtsmediziner, dass die keinen Humor haben. Und das wirkt zwangsläufig komisch. Wenn die mit
Oh.
irgendetwas konfrontiert werden, was in Richtung Komik geht, dass die dann also irgendwie völlig falsch reagieren.
Ja, aber das ist einfach, wenn man darüber nicht so richtig nachdenkt, was jetzt gerade lustig erscheinen kann oder so, dann ja, manchmal kommen dann die blödesten Sachen bei raus. Also ich kenne das ja von mir selber auch, dass manchmal so die Worte schneller rauskommen, wie sie eigentlich sollten. Und manchmal denke ich mir so, oh
Ja,
Gott,
ja.
was habe ich da schon wieder gesagt?
Ja.
Wobei
Nee, das
ich
ist beim gesprochenen Wort natürlich viel schneller passiert als beim Schreiben, wobei man ja immer noch die Chance hat, das beim Durchlesen dann zu finden und zu korrigieren.
Ja, wobei, ich denke mir mal, manchmal muss man ja auch dem Ganzen so ein bisschen den Fluss lassen. Also ist genauso wie beim Lesen zum Beispiel, da muss ich auch in so einem Fluss drin sein, dass es einfach in meinem Kopf richtig Bilder entwickelt und dann ist alles gut. Und dann kann ich es auch, dann kann ich lachen, kann ich auch darüber nachdenken. Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich auch über Ihre Witze oder über Ihre Komik teilweise so ein bisschen, dass man ein bisschen nachdenken sollte oder muss.
Ja, also das finde ich immer. Und gerade wenn man also etwas Komisches schreibt, bei Kurzkrimis kommt das ja auch schon vor. Man muss natürlich immer im Auge behalten, dass in Wirklichkeit ein Mord nicht komisch ist. Und in Wirklichkeit ist er auch nicht so, ja, so, wie soll ich sagen, nicht dadurch, dass der Fall gelöst wird, ist das nicht alles geheilt, sondern das hinterlässt viele Spuren und viele Opfer, auch wenn nicht nur den Ermordeten, sondern auch viele andere Leute, die dadurch betroffen sind.
Naja, Familie, Freunde,
Ja.
da bleibt schon wirklich viel, wo es einem wehtut oder was einfach
Ja.
nicht richtig ist. Oder auch bei Wirtschaftskriminellen, da hängen ja dann auch manchmal ganz andere Sachen noch mit dabei.
Ja,
Ja.
und dann kommen sich mit Sachen noch dazu, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also ein Fall, wo ich jetzt gerade die Unterlagen im Polizeimuseum mir angeguckt habe, über den ich noch schreiben will, das ich jetzt aber nicht erzähle, weil es noch nicht ein ungelegtes Ei ist. Da ist es jedenfalls so, ich habe gedacht, das ist ein wunderbarer Fall, niemand stirbt. Und dann habe ich genauer nachgeguckt und es ist nicht wahr. Es ist also einer, der völlig unschuldig war, der also dann plötzlich ins Netz der polizeilichen Ermittlungen gekommen ist, der hat sich darüber so aufgeregt, dass er einen Herzanfall gekriegt hat und war tot.
Das ist ja natürlich dann, wie ist es eigentlich mit der Zusammenarbeit mit der Polizei, wenn man so ein Krimi schreibt? Wie wichtig ist es oder wie gut kann man da auch mitarbeiten bei der, also wie gut arbeitet da teilweise auch die Polizei mit?
Also die machen sehr gut mit. Also es ist so, also bei diesem Buch habe ich das jetzt nicht ausgetestet, aber bei denen, die also mit echter Polizeiarbeit zu tun haben, da gehe ich dann mit meinen Fragen nach Hamburg zum Polizeipräsidium, zu den Pressemenschen und der beantwortet dann auch alle Fragen, auch die dümmsten Fragen. Das ist also überhaupt kein Problem, das machen die. Und Das sind ja simple Dinge, die man dann wissen muss. Also mit welcher Pistole laufen die denn heutzutage rum? Und was passiert, wenn sie die wirklich zum Einsatz bringen? Und wie ist dann der formale Ablauf? Und zum Beispiel auch, hatte ich mir überlegt, da ging es also, in der einen Geschichte geht es also um EDV. Da hatte ich gesagt, ja, wie ist denn das dann, wenn derjenige oder einer aus dem Team jedenfalls in EDV so fit ist, dass er das jetzt nicht an den Spezialisten weitergeben müsste, sondern das selber an seinem Rechner machen. Da sagt er, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also die Spezialisten, die sind einfach langsam. Und wenn jetzt also in dem Team ein Polizist ist, der zufälligerweise sich in EDV auskennt, dann würde er das immer selbst machen und auf die Weise also Zeit sparen. Es gibt die Zuständigkeiten, aber wie immer bei diesen Zuständigkeiten und den Experten, da ist eine lange Schlange von Leuten, und die alle was wissen wollen. Und wenn man das selbst kann, umso besser.
Wie ist es eigentlich auch der Austausch? Sind ja auch beim Syndikat und so sind Sie ja auch mit aktiv. Wie wichtig ist da teilweise auch dieser Austausch untereinander? Untereinander also bei den Autoren?
Ich finde ihn sehr wichtig. Und also meine Frau und ich, wir gehen auch gar nicht so selten zu Lesungen, wenn da so in Hamburg Lesungen sind oder hier in der Gegend, um zu sehen, was machen denn die anderen. Und da kann man ja nur daraus lernen, auch aus den guten Dingen, die vorgetragen werden, aber auch aus den Fehlern. Insofern ist es also nicht sinnlos, ein schlechtes Buch oder eine schlechte Lesung zu hören, sondern man sieht dann die Fehler und weiß, was man anders machen müsste.
Ja, wobei man, ich glaube, das kommt auch manchmal auf den Autor drauf an. Also ich kann mir bei bestimmten Autoren, ich habe eine Lesung erlebt, da hat dann ein Autor noch mit Musik gearbeitet und so, das fand ich schon ziemlich gut. Bei anderen Autoren könnte ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil manchen Autoren, ich mag eigentlich den sächsischen Dialekt nicht, und dann habe ich eine Lesung erlebt von einem sächsischen Autor und ich sagte dann so, ey, bei dem wirkt es total gut, es macht echt Spaß, den zuzuhören. Und
ja.
Also, ich glaube, solange sich ein Autor nicht unbedingt verstellt oder irgendjemanden versucht nachzumachen, sondern sein Ding auch macht, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht immer so schlecht. Aber ich meine jetzt auch beim Schreibprozess, wie ist es eigentlich? Ist da auch teilweise der Austausch auch da ein bisschen? Weil man kennt sich ja auch also ein bisschen untereinander.
Nee, das machen wir eigentlich nicht. Also es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt also direkt mit meinem Manuskript zu, sagen wir, zu Carmen Korn hingehen würde und sagen, nun guck dir das mal an und sag mal, was habe ich alles falsch gemacht. Aber das geht nicht, das ist aus zeitlichen Gründen, das ist überhaupt nicht drin. Und auch wenn die Carmen eine sehr nette Frau ist, aber da würde ich dann doch zu weit gehen mit dieser Forderung. Das kann man nicht nebenbei machen. Ja, so weit geht's nicht. Aber ansonsten...
Also wenn man so mal eine Blockade hat oder sowas, eine Schreibblockade oder sonst irgendwas, dass man sich vielleicht da auch mal kurz drüber austauscht, wie habt ihr das bei euch oder so. Ich komme jetzt gerade nicht weiter.
Ich glaube, das Problem sehe ich nicht so. Also diese Schreibblockade, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen übertrieben gesehen. Also wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann gehe ich in den Garten und mache irgendwas. Und hinterher sehe ich dann eine Lösung.
Nee, das ist bei mir mal.
Ich schreibe die auf und dann kann es sein, dass ich also nach einer Woche sage, nee, also das, die Richtung solltest du nun wirklich nicht gehen, und dann nehme ich sie wieder raus.
Nee, das ist jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rezension schreibe, ich schreibe die dann immer, also ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Und nochmal eine Runde spazieren gehen oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, und dann schreibe ich sie. Dann schreibe ich dann das, was ich denke und das, was ich fühle, und ja, das, was dann bei rauskommt, das sehen Sie dann auch. Das haben Sie ja bei sich dann auch schon mal erlebt.
Das ist so mache ich das auch natürlich, und dann, wenn es jetzt also ein Roman ist, dann kommt dazu, dass ich den meiner Frau, also wenn ich denke, dass er fertig ist, ihn meiner Frau laut vorlese. Und das ist sozusagen eine doppelte Kontrolle. Also einmal ist sie sehr kritisch und sagt, ja, das kannst du jetzt aber nicht schreiben. Und das andere ist, wenn man den Text selber laut liest, dann hat man einen ganz anderen Eindruck davon, als wenn man das nur so auf dem Papier oder auf dem Bildschirm vor sich hat.
Hey,
und diese Schritte sind ziemlich wichtig. Und was ich jetzt auch schon mal gemacht habe, also dann gibt es natürlich noch den Lektor, der auch irgendwas sagt und manchmal auch sehr viel sagt. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, heutzutage ist irgendwelche Testleser bittet, sich das durchzulesen.
Ich glaube, ich ist eine ganz gute Sache, aber ich glaube, man sollte auch den Testlesern so eine gewisse Art und Weise ein bisschen vertrauen. Also finde ich zumindest, sollte eine Vertrauensbasis da sein. Wie wichtig ist es eigentlich bei Lesungen, die Reaktion auch im Publikum zu sehen?
Sehr wichtig. Also das, die ganze Sache lebt davon, dass zum Beispiel an der richtigen Stelle dann auch jemand lacht oder oder überhaupt reagiert. Mhm. Und normalerweise funktioniert das wunderbar. Aber wir hatten einmal ein Publikum, das war eine Veranstaltung, da kamen also offenbar in erster Linie Leute, die sonst Literaturkurse in der Volkshochschule belegt haben und die also wirklich mindestens Goethe oder sowas erwartet haben. Und da kann man also machen, was man will. Die reagieren gar nicht. Die sitzen da still und stumm. Und das ist etwas frustrierend.
Nee, das kann ich mir, also ich kenne das, ich war früher auch als Diskjockey unterwegs und wenn man dann auf einmal so eine Hochzeit hat und da war manchmal, da habe ich gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Man kann machen, man kann sich hinstellen, kann machen, tun, was man will. Es geht gar nichts. Und das Publikum muss schon irgendwo, denke ich mir, auch bei einer Lesung sehr, es muss schon passen. Also so,
ja.
Man muss ja mit falschen Erwartungen irgendwo hingehen.
Ja, und man kann dann natürlich, man kann versuchen, die Leute ein bisschen mit einzubeziehen. Also was ich einige Male schon gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, also an einer Stelle in dem Text, den ich lesen werde, da kommt dieser Schrei vor. Und so einen super Todesschrei kann ich alleine gar nicht von mir geben. Mhm. An der Stelle gebe ich ein Zeichen und dann bitte alle schreien. Das geht auch sehr gut.
Wobei ich kann mir auch, also ich finde das auch immer richtig schön bei Lesungen, dann sehe ich dann immer später und wenn dann die Lesung zu Ende ist, dann immer noch die Leser bei den Autoren und reden mit dem Autor. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig für einen, dieses Feedback auch nochmal zu bekommen.
Ja, das ist sehr wichtig.
Was schreiben Sie eigentlich lieber? Diese historischen Krimiromane oder auch mal sowas zwischendurch wie jetzt zum Beispiel Abmurksen und Gin trinken?
Also ich habe es ganz gern, wenn sich die Dinge abwechseln, dass ich also nicht immer dasselbe sozusagen schreibe, sondern dann auch wieder was ganz anderes. Und ja, also insofern liebe ich schon den Wechsel. Ich meine, das ist das Problem, wenn man jetzt eine Serie hat. Mhm. Ich habe ja auch mehrere Serien schon geschrieben. Dann stehen bestimmte Dinge einfach fest und sind nicht veränderbar. Und dadurch gibt es weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Weil die Personen, die man alle mitzieht, ja schon, die können nur bestimmte Dinge machen. Die können nicht plötzlich was völlig anderes tun. Mhm. Und je länger so eine Serie läuft, desto schwieriger wird das, weil der Leser das dann auch erwartet. Also ähnlich so wie bei Asterix, und jedes Mal das Piratenschiff vorkommen muss. Und ehrlich gesagt, beim dritten Mal finde ich das ziemlich dämlich.
Ja, wobei das war ja einfach das Piratenschiff bei Asterix. Ja, ich bin ein kleiner Asterix-Fan. Ja, wenn sie mal nicht vorgekommen sind, da hat er schon irgendwo, ja. Das war so ein Running Gag, mehr oder weniger.
Ja, immer. Ja.
Und ja, aber ich finde das eigentlich sehr wichtig, glaube ich, auch für einen Autor, dass man sich andere Themen oder mal ein anderes Betätigungsfeld auch mal sucht und einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt mal zwischendurch was anderes schreiben. Also
ja.
Wenn ich dann jetzt überlege, dass bestimmte Serien, die sind jetzt schon bei Band Nummer 10 oder so, 9, 10 und es ist immer noch kein Ende. Oder bei der Donna Leon zum Beispiel sind wir bei der 27 mittlerweile.
Ja.
Wobei die sagt halt einfach, ja, also ich durfte sie ja auch schon mal kennenlernen und meine Kollegin, die meine Lektorin ist bei der Rezension beziehungsweise auch bei Englisch-Deutsch die Übersetzung mitmacht, die sagt, die Frau könnte man auch als Oma nehmen. Also die ist einfach, die hat den Schalk teilweise trotzdem in den Augen und der macht das einfach Spaß.
Ja.
Also
das
ist schon schön. Ich finde sowieso, Autoren, ihr habt immer so eine schöne Ausstrahlung. Entschuldigung.
Ja.
Es ist einfach eine gemütliche und lustige Community eigentlich, wenn man so ein bisschen so rum reinguckt und so.
Ja.
Das ist schon, es ist halt alle nicht verkehrt. Was ist so als nächstes geplant?
Also wo ich im Augenblick dran sitze, das ist eine, ja vereinfacht gesagt, eine Agentengeschichte, die im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden spielt.
Mhm.
Und das ist, meine beiden Helden, die sind erfunden, alles andere, der Hintergrund ist echt, aber die beiden habe ich mir da rein erfunden. Und das eine, Gerhard, ist also ein junger Deutscher, der, weil er sich mit einem Nazi geprügelt hat, nach England geschickt worden ist von seinem Vater, der hat alles Mögliche arrangiert, dass es da wunderbar laufen sollte, dann kam der Krieg dazwischen. Und der hat sich dann also vom englischen Geheimdienst, also SOI, anwerben lassen als Fallschirmagent. Und das haben die normalerweise mit Deutschen nicht gemacht, sondern SOI hat sich also Franzosen, Holländer, Belgier, Dänen und so weiter gesucht. Mhm. Diesmal ist die Situation aber besonders, weil nämlich der Reichskommissar für die besetzten Niederlande, Arthur Seyss-Inquart, also der höchste Nazi, der Nennonkel von meinem Gerhard ist.
Und
insofern ist also sehr klar, dass es diesem Gerhard gelingen wird, sehr nahe an seinen Nennonkel heranzukommen.
Wahnsinn.
Das ist die eine Seite. Das andere ist dann das junge Mädchen, bei ihr wohnt Gerhard zur Untermiete und er weiß nichts über sie, er glaubt, dass sie Sophieke heißt. Die heißt aber nicht Sophieke, sie ist eine untergetauchte Jüdin. Das hält er also für völlig undenkbar, dass sie eine Jüdin ist. Da ergeben sich natürlich auch sehr schnell sehr vielfältige Probleme.
Kann ich mir lieber vorstellen. Aber es klingt sehr interessant. Also auch mal was anderes und warum nicht? Ja, dann würde ich sagen, dann war es das.